Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser unbeflecktes Herz Marie, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. So, bevor wir also tiefer eintreten in das Wesen und die Aktualität dieses großen Wunders oder dieses großen Komplexes von Fatima oder auch der MI, müssten wir noch unbedingt in der Überzeugung wachsen, dass das wirklich eine überragende Bedeutung in der Zeit und bis zum Ende der Welt hat. Wenn wir diese Überzeugung nicht haben, dann werden diese Ereignisse heruntergespielt. Und genau das ist das, was eben der Teufel möchte. Der heilige Grignion de Montfort sagt es immer ganz klar, der Teufel möchte eben möchte zwischen uns und die Mutter Gottes irgendetwas schieben, damit wir nicht dieses Verhältnis zu ihr bekommen, das sie möchte. Dann wird er alles verlieren. Nun, der große Beweis vom Himmel ist ja gegeben und es ist sicher sehr, sehr gut, dass wir uns diesen Beweis vom Himmel auch anschauen und innerlich uns davon überzeugen. Das hilft uns übrigens auch, dass wir dann anschließend nicht nur aus eigener Überzeugung Apostel von Fatima sind und Ritter der Unbefleckten, sondern dass wir auch dann mit großer Überzeugung anderen Menschen sagen können, wie wichtig hier diese großen, großen himmlischen Werke sind, die uns geschenkt worden sind für unsere Zeit. Damit werden sie vielen Menschen sehr viel Gutes tun können. Wir sind halt einmal so, dass wir gerne Beweise haben, dass wir gerne klar sehen können, warum das so ist. Und wenn Sie sagen, das ist so wichtig, dann möchten wir das bewiesen haben. Nun, wenn die Mutter Gottes, als die Mutter Gottes in Fatima erschien, da ziemlich bald, bereits am 13. Juli, zwei Monate bei der dritten Erscheinung genau, hat die kleine Lucia, weil sie schon ziemlich viel mitmachen musste, die Mutter Gottes doch gebeten, dass sie ein Wunder tun mögen, damit die Leute glauben. Die Lucia hatte ganz besondere Schwierigkeiten, dadurch, dass ihre eigene Mutter ihr einfach nicht glauben wollte, sie als eine kleine Lügnerin bezeichnete und alles tat, damit sie eben Lucia sagen würde, das war falsch, das war eine Lüge, aber sie konnte die Lucia nicht überreden. Die Mutter hat sie sicher geschlagen. Die Mutter hat sie, das Lieblingskind der Familie, wurde gleichsam jetzt zum schwarzen Schaf. Und leider hat der Dorfgeistliche, der Pfarrer des Ortes, hat da auch irgendwie mitgewirkt. Er hat die Mutter der Lucia bestätigt eben in dieser Meinung, dass Lucia eine Lügnerin ist. Und somit hat die arme Lucia wirklich am meisten zu leiden gehabt. Während die Eltern von Jacinta und Francesco, die Cousins von der Lucia, eher den Kindern sofort geglaubt haben und die Kinder, die Kleinen, die waren da nicht so bedrängt. Und durch diese Bedrängnis, besonders durch diese Verhöre, die gemacht worden sind, nach der zweiten Erscheinung, nach dem 13. Juni, da hat die arme Lucia, die war wirklich also, wenn man so sagen kann, mit dem Nerven am Ende, könnte man sagen. Jedenfalls hat sie die Mutter Gottes innig gebeten, sie soll doch etwas tun, damit die Menschen, die hören uns kleine Kinder ja sowieso nicht und halten uns für Lügner. Und dann hat die Mutter Gottes bereits drei Monate vorher das große Wunder angekündigt, dass sie am 13. Oktober tun würde. Das wird dann auch Fatima diese Dimension geben. Denn in dem Augenblick, wo die Leute hören, die Mutter Gottes sagte, sie wird ein großes Wunder tun, das breitet sich natürlich wie ein Lauffeuer zunächst einmal in der Umgebung und dann im ganzen Lande herum. Und das wird dann die Augen sowohl der hohen Politik, aber auch der Kirchenfürsten auf Fatima werfen, damit da, wenn also so eine Verheißung, eine Prophezie kommt, dann muss das ja ganz besonders sein. Natürlich, die allermeisten, die das gehört haben, entweder hatten Todesangst, wie die Mutter von Lucia oder die Mutter der anderen Kinder. Wenn das Wunder nicht geschieht, werden die uns lebendig zerreißen. Das ist ja klar. Die Leute wollen kommen. Andere, die haben sich richtig gefreut, um der Kirche und der Religion eins auszuwischen. Ha, die hat gesagt, das kleine Kind lädt Portugal ein, so einem großen Wunder teilzunehmen. Gehen wir mal hin und schauen wir, was da geschieht. Nicht? Machen das natürlich lächerlich. Und einige haben auch daran geglaubt, waren fest davon überzeugt, dass das auch so sein wird. Und die Mutter Gottes hat nicht auf das Sonnenwunder am 13. Oktober gewartet, es ist sehr wichtig zu sehen, sondern bereits, es gibt Zeugen, Aussagen, dass wunderbare Begleiterscheinungen zu den Wundern bereits am 13. Juli und besonders am 13. September geschehen sind und auch 13. August. Es ist nämlich sehr interessant, dass am 13. August sind bereits sehr viele Leute gekommen. Es gab schon etwa, wenn ich mich recht erinnere, etwa 10.000 Pilger, die eben zum 13. August angereist sind. Und dann wurden ja die Kinder verhindert, zur Erscheinungsstätte zu kommen, und zwar vom Verantwortlichen, sagen wir mal, der, man würde so sagen, ein Regierungspräsident oder so etwas, der eben in der benachbarten Stadt diese Region regiert, und der hat gesagt, er möchte die Kinder schützen vor den vielen Leuten und will sie selber mit seinem Auto oder seinem Gefährt zur Erscheinungsstelle führen. Dann waren die Kinder natürlich glücklich. Und er hatte zusätzlich auch noch einen Priester dabei. Der Priester kam mit ihm, aber dann ist der Priester zu Fuß weitergelaufen und der Mann hat dann die Kinder mitgenommen und statt dass sie zur Erscheinungsstelle geführt hat, hat sie zu sich nach Hause gebracht und hat sie ins Gefängnis geworfen. Während 3 Tage mussten die Kinder da im Gefängnis warten und erst am 15. August kamen sie zurück. Und die Gläubigen, die an der Erscheinungsstelle warteten, die waren ganz überrascht und waren ganz entsetzt, was mit den Kindern geschieht. Und erst langsam kam die Kunde, dass eben dieser Regierungsmann, dass er die Kinder entführt hat. Dann waren natürlich die Leute sehr aufgebracht. Und jetzt gibt es sehr viele Zeugnisse, dass eben die Leute gesehen haben, dass eben hier eine Kugel sich diesem Eichenstamm nähert und dass die Zweige niedergetreten waren während einer kurzen Zeit. Das haben alle gesehen. Und es gab auch noch andere Beweise, dass die Mutter Gottes tatsächlich da war am 13. August, hat aber nicht mit den Kindern sprechen können, weil die Kinder nicht da waren. Und dann am 13. September insbesondere, da waren vielleicht 25.000 Leute da, da gab es noch viel mehr solcher wunderbarer Erscheinungen. Das spare ich mir aber jetzt, wenn jemand sich dafür interessiert, dann wird er es bald in einem kleinen Büchlein lesen können, das bald von unserem berühmten Superverlag hier veröffentlicht werden wird, nehme ich an. Und zwar gehen wir gleich an das große Sonnenwunder. Das Sonnenwunder, wie wir schon gesagt haben, ist einzig in seiner Art in der Geschichte. Und ich glaube, es ist sehr gut, sagen wir mal, bevor wir in die Tiefe von Fatima gehen, das ist, sagt man, der apologetische Aspekt, dass wir hier ein Argument haben, das uns selbst überzeugt, das ist etwas Einmaliges. Das ist etwas Unwiederholbares. Und aus diesem Grunde muss ich mich viel mehr damit beschäftigen. Und Fatima ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Und das zweite apologetische Argument, wie ich gesagt habe, das hilft den Menschen, ihren Mitmenschen, eben Fatima besser zu erklären. Dass die Leute sich für Fatima interessieren heute, die müssen auch sehen, dass hier etwas ganz Besonderes geschehen ist. Es ist ganz einfach nachzuvollziehen, was am 13. Oktober in der Covadonga geschah. Erstens mal sind die Zeugen des Ereignisses praktisch unzählbar. Zweitens stimmen ihre Aussagen alle überein und sie hinterließen eine Unzahl von Dokumenten. Die Berichte, die vom Wunder geschehen sind, das kommt zuerst einmal in der portugiesischen Presse, in den wichtigsten Zeitungen wurde sofort verbreitet. Und es ist bemerkenswert, dass die ersten Publikationen, die Ereignisse bezeugen, in kirchenfeindlichen Zeitungen standen. Erst im November 1917, einen Monat nachher, ordnete die Diözese von Lissabon an, dass der Gemeindepriester, die da waren, der Pfarrer, die Zeugen befragen sollte, nicht? Auch wurde eine gründliche Untersuchung im Hinblick auf den katalonischen Prozess durchgeführt. Da wurden viele, viele dieser Zeugen verhört und es wurde alles festgehalten. Zu diesen können wir noch die Untersuchung der berühmten Historiker hinzufügen, die Bücher über alle Zeugen geschrieben haben, die sie erreichten, befragen konnten. Es ist sehr interessant, dass zum 60. Jahrestag der Erscheinung, im Jahr 1977, war es möglich, mehr als 30 Personen in Fatima zu vereinen, die das Sonnenwunder gesehen hatten und in der Lage waren, noch in der Zeit die Zeugnisse erneut zu bekräftigen. Der Reporter der antikirchlichen Zeitung Osecolo berichtet, dass er bei der Ankunft der Menschen drei Gruppen unterscheiden konnte. Der war da von Anfang bis zu Ende und hat große Artikel geschrieben in dieser eine der ersten Tageszeitungen von Portugal. Er unterscheidete betende Pilger, gleichgültige Neugierige, zu denen er sich selbst zählt, aber auch spottende Ungläubige. Und die waren in großer Zahl da. Ein portugiesischer Historiker notiert, dass im Augenblick des großen Wunders einige der berühmtesten Literaten der Künste und der Wissenschaften anwesend waren und fast alle waren ungläubig und kamen aus purer Neugier. Sogar der nationale Erziehungsminister der freimaurerischen Regierung war dort. Also da waren wirklich hohe Herren, die also mit der Kirche nichts am Hut hatten. Eine Wirklichkeit, es ist jetzt der 12. Oktober, da hat es den ganzen Tag und die Nacht geregnet. Mehr wie hier, nicht? Die Tage zuvor waren von einem sehr warmen und trockenen milden Herbst gekennzeichnet, doch plötzlich wechselte das Wetter und brachte diesen ununterbrochenen Regen, der die staubigen Straßen in schlammigen Morast verwandelte und es wurde kalt wie im Winter. Bei Sonnenaufgang am 13. sah das Wetter auch bedrohlich aus. Schwarze Wolken zogen direkt über Fatima auf. Dennoch strömten die Menschen unaufhörlich herbei. Um 10 Uhr war der Himmel komplett bedeckt und es fing an stark zu regnen. Vom starken Wind gepeitscht und gegen Gesichter der Leute schlagend, durchnässte er die Pilger, die meist ohne Schutz gegen das Wetter waren, und ließ sie bis zum Innersten ihrer Knochen frieren. Viele Leute trotteten singend und betend durch den Schlamm zu der berühmten Eiche. Wie viele kamen? Einer der wichtigsten wissenschaftlichen geschulten Zeugen, Dr. Almeida Garrett, schätzt die Zahl auf 100.000. Und nun können wir das Wunder sehen. Es gibt 8 verschiedene wunderbare Ereignisse, die von allen Anwesenden in der Covadonga an diesem Tag beobachtet werden. Es ist wichtig, sie alle zusammen betrachten, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was das Sonnenwunder wirklich war. Zunächst einmal sehen alle Personen alle diese Ereignisse. Es ist nicht der Fall, dass jemand nichts sieht. Gläubige, Ungläubige, Freimaurer, Spottende, alle sehen es. Es muss ungefähr 2:30 gewesen sein, als sich an dem Fleck, an dem die Kinder waren, eine feine, schmale, bläuliche Rauchwolke bis etwa 1,8 Meter über ihre Köpfe erhob und dieser in dieser Höhe verschwand. Dieses Phänomen, das mit bloßem Auge sehr gut sichtbar war, dauerte einige Sekunden. Da ich die Zeit nicht im Auge behalten habe, kann ich nicht sagen, ob weniger oder mehr als eine Minute. Der Rauch verschwand plötzlich und einige Minuten später ereignet sich das Gleiche ein zweites und dann noch ein drittes Mal. Alle 3 Male, besonders beim letzten Mal, erhoben sich die Strahlen und verschwanden eindeutig in der grauen Atmosphäre. Ich schaute mit meiner Brille in diese Richtung. Ich konnte nichts anderes sehen als die Rauchsäulen, doch ich war davon überzeugt, dass sie durch Rauchfässer mit Weihrauch entstanden sind, die geschwungen wurden. Dann erzählte mir einige glaubenswürdige Personen, dass dieses Phänomen eine regelmäßige Erscheinung am 13. der letzten 5 Monate gewesen sei und dass niemand ein Feuer gemacht habe, weder dieses Mal noch ein anderes Mal. So richtige Rauchwolken. Zweites Wunder. Die plötzliche Wetterveränderung erstaunte alle Zeugen. Es hat den ganzen Tag geregnet. Doch ein paar Minuten vor dem Wunder hörte der Regen plötzlich auf. In diesem Moment stieg ich aus meinem Wagen aus, sagte ein anderer, und als ich meine Hand zu meiner Frau ausdrückte, um ihr beim Aussteigen zu helfen, verschwanden plötzlich alle Wolken ohne den geringsten Windhauch und die Sonne schien am blauen Himmel. Das ist ein Professor. Dann drittes Wunder, die Vision der Sonne. Der Reporter erinnert sich, plötzlich hörte ich einen Ausruf von Tausenden von Stimmen und sah die Menge, die sich hier und dort zu meinen Füßen ausgebreitet hatte, in kleinen Gruppen um die Bäume versammelt. Sie drehten ihre Rücken und Schultern von dem Punkt weg, auf den sich bis jetzt ihre Aufmerksamkeit gerichtet hatte, nämlich der Ort der Erscheinung, und sie drehten sich um und schauten zum Himmel auf der gegenüberliegenden Seite. Dann sah ich ein einmaliges Schauspiel, immer noch der gleiche ungläubige Reporter. Glauben zu glauben für jeden, der nicht davon Zeuge geworden ist. Von der Straße aus konnte man die unglaubliche Menge sich der Sonne zuwenden sehen, die ganz von den Wolken befreit war und im Zenit erschien. Dr. Almeida Garrett, ich drehte mich zu dem Magneten hin, der alle Augen auf sich zu ziehen schien, und sah eine Scheibe mit klar umrissenem Rand, leuchtend und scheinend, doch die Augen nicht verletzte. Ich stimme dem Vergleich einer matten silbernen Scheibe nicht zu, den ich in Fatima gehört habe. Es war viel klarer, strahlender in der Farbe, es hatte etwas vom Glanz einer Perle. Es war eine erstaunliche Tatsache, dass wir unsere Augen auf diesen Licht- und Hitzeherd richten konnten, ohne Schmerzen in den Augen oder Folgen der Blindheit der Netzhaut. Das Phänomen dauerte wohl 10 Minuten, ausgenommen die Zeit während der beiden Unterbrechungen, als die Sonne strahlend glänzender Hitze auszusenden schien, die uns zwangen wegzusehen. 4. Wunder. Plötzlich begann die Sonne zu zittern, sich mit plötzlichen Bewegungen zu schütteln. Schließlich drehte sie sich um sich selbst mit schwindelerregender Geschwindigkeit und sprühte dabei Lichtstrahlen in allen Farben des Regenbogens aus. Die Sonne zitterte, jetzt einfach Zitate. Die Sonne machte plötzliche unglaubliche Bewegungen jenseits aller kosmischen Gesetze. Die Sonne tanzte nach der typischen Ausdrucksweise der Leute. Es sah aus wie ein Rad aus Feuer. In einem bestimmten Augenblick schien die Sonne stehen zu bleiben und dann begann sie wieder sich zu bewegen und zu tanzen. Auf diese Weise wiederholte sich der Tanz der Sonne 3-mal. 5. Wunder. Alle Farben des Regenbogens. Wieder der Dr. Almeida. Während des Wunders der Sonne gab es Veränderungen der Farbe in der Atmosphäre. In die Sonne blickend gewahrte ich, dass alles verdunkelt wurde. Ich schaute zunächst nach den näheren Dingen und weitete dann meinen Blick nach dem Horizont. Ich sah alles in einer violetten Farbe. Bald hörte ich einen Bauern, der neben mir stand, mit einer völlig verblüfften Stimme ausrufen, »Schau, diese Frau ist ganz gelb!« Maria de Carmo erinnert sich, die Sonne trug alle Farben des Regenbogens. Alles erhielt die gleiche Farbe, unsere Sichter, unsere Kleidung, die Erde selbst. Pater Ignazio, einer der Priester, der dort war, hebt hervor, dass alle Dinge eine unterschiedliche Farbe annahmen, je nachdem, wo sie sich befanden. Dinge um uns herum bekamen wechselnd alle Farben des Regenbogens. Wir sagen uns selbst blau, gelb, rot. Und jetzt das größte Wunder, die fallende Sonne. Dann plötzlich, sagt der Dr. Almeida und dann noch viele andere Zeugen, hörte ich einen Schrei, ein Gezeter der Angst bei allen Leuten brach aus. Die Sonne drehte sich wild und schien sich selbst vom Firmament zu lösen und näherte sich in beängstigender Weise immer mehr der Erde, so als wollte sie mit ihr zusammenstoßen mit dem ganzen Größe und dem ganzen feurigen Gewicht. Die Sinneseindrücke in diesem Augenblick waren furchtbar. Andere Zeugen, die Sonne begann sich zu bewegen und zu tanzen, bis es schien, als würde sie sich vom Himmel lösen und auf uns herunterfallen. Das war ein schrecklicher Moment. Ich sah aus wie ein feuriges Rad, das im Begriff war, auf die Menschen zu fallen. Ein anderer, die Sonne stand im Zenit, drehte sich um sich selbst, sie löste sich vom Himmel und fiel nach rechts, ständig drehend, mit plötzlichen Bewegungen nach rechts und nach links, die noch nie dagewesen waren. Als sie fast den Horizont erreicht hatte, stieg sie zurück zum Nid auf der linken Seite einer gewundenen Ellipse folgen. Alle Zuschauer hatten den undrücklichen Eindruck, dass die Sonne auf sie fallen würde. Es war ein solch schrecklicher Augenblick, dass einige Menschen ohnmächtig wurden. Schließlich hielt die Sonne inne, alle atmeten erleichtert auf. In diesem Augenblick gab es öffentliche Sündenbekenntnisse. Viele Leute schrien, es ist das Ende der Welt, schrien um Erbarmen Gottes und so weiter. 7. Wunder. Alle diese Menschen, die allermeistens völlig durchfroren waren und durchnässt, nahmen mit Freude und Erstaunen wahr, dass sie trocken waren. Es fuhr fort so stark zu regnen, dass trotz unseren Regenschirmen niemand auch nur ein Eckchen trockener Kleidung übrig blieb. Und jetzt hörte der Regen plötzlich auf, die Wolkendecke öffnete sich und die Sonne wurde in aller Pracht sichtbar. Unsere Kleider waren nass und unsere Körper kalt. Ich erinnere mich noch an das herrliche Gefühl, das diese warme Liebkosung der Sonne mir gab. Obwohl es wahr ist, dass die Helligkeit der Sonne gedämpft war, ihre Wärme hatte kein bisschen ihrer Kraft verloren. Ich fühlte meine Kleider trocken, obwohl ich noch einen kleinen Moment zuvor völlig durchnässt gewesen war. Ein anderer Doktor. Und die letzte wunderbare Tatsache ist, dass das Wunder auch 4 bis 5 Kilometer von Fatima entfernt bewundert werden konnte. Es gibt sogar völlig glaubwürdige Zeugen, die noch weiter von der Kovadairi entfernt waren, die berichtet, wie sie ein unerhörtes Schauspiel des Tanzes der Sonne gesehen haben, genauso wie die Tausenden von Pilgern, die um die Steineiche der Erscheinung versammelt waren. Und genau am 13. Oktober 1930 hat der Bischof von Laira, Fatima Lairia, diese offizielle Anerkennung der Echtheit eben dieses Wunders ganz klar bestätigt und aufgrund vieler übereinstimmender Zeugenbeweise. Wenn man das ein klein bisschen kommentiert, kann man sagen, dass hier vom Himmel der größte Beweis, den es je gab in der Geschichte, gegeben wird. Natürlich gehört das Sonnenwunder von Fatima zu den außergewöhnlichsten Wundern, die in der ganzen Geschichte je gewirkt worden sind. Das muss man nämlich da sehen. Jedes echte Wunder, ist wie ein Abdruck des Himmels, eine persönliche Unterschrift Gottes, um zu beweisen, dass die Offenbarung oder die Erscheinung wirklich von ihm ausgehen. Das echte Wunder schließt jede Möglichkeit eines Betrugs und betrügerischer Methoden aus, ebenso wie die außerordentlichen Zeichen und falschen Wunder des Teufels. Bitte beachten Sie auf, nicht jedes Wunder ist von Gott. Der Heiland sagt bei seinen Parousie-Reden, Sie können es leicht merken, Matthäus 24,24, dass eben der Teufel, der falsche Prophet, der falsche Christus kommen und Zeichen und Wunder wirken werden, um sogar die Gläubigen durcheinander zu bringen. Das heißt, gemäß der Lehre der Kirche hat der Teufel eine bestimmte Macht, er ist ein gefallener Engel und diese Engelsmächte sind viel größer als die Menschenmächte. Er kann also gewisserweise unsere Sinne täuschen, wir hören außergewöhnliche Dinge, irgendwelche Musik, wir sehen schöne Mädchen, die sich als die Mutter Gottes ausgeben, wir haben feine Gerüche, wir schmecken, berühren ungewöhnliche Dinge und so weiter und so fort. Der Teufel kann es auch machen, dass ein Mensch auf Nägel sitzen kann oder kann ihn 5 Meter in die Höhe heben, sodass er praktisch in der Höhe sitzt, nicht ohne in der Luft. Das ist für den Teufel überhaupt kein Problem. Bei den Fakiren in Indien findet man solche Dinge. Hingegen das Sonnenwunder war ein kosmisches Wunder, das nicht einmal die Engel, auch nicht die gefallenen Engel wirken können. Denn auch die Engel sind nicht die Meister der Naturgesetze und der natürlichen Ordnung der Welt. Nur Gott kann selbst hier eine Ausnahme machen. Und in der Geschichte zeigt, dass Gott solche Wunder fast nie wirkt. Um etwas Ähnliches finden zu müssen, müssen wir zurück zur Auferstehung des Heilands gehen oder zur Beruhigung des Sturmes und noch weiter zur Erscheinung des Allerhöchsten auf dem Berg Sinai. Das sind diese großen Theophanien, die eben die Welt, die Mächte der Natur, die Kräfte der Natur erschüttert haben. Von der Seite derer, die das Wunder sahen, ist es nicht weniger außerordentlich und einmalig. Gott erlaubte hier sogar den Feinden es zu sehen. Es ist tatsächlich, dass eine große Zahl, wie ich schon gesagt habe, dieser gegenwärtigen Freimaurer, Ungläubige, Kritiker und Neugierige aller Art waren. Diese Tatsache nun schließt alle Theorien von kollektiver Halluzination aus oder Selbstsinnentäuschung. Halluzination, andere psychische Phänomene entstehen durch eine Überreizung unseres psychosensorischen Systems und sind immer eine Auswirkung von Schwierigkeiten, die wir in der Wahrnehmungsfunktion haben. Irgendwelche Störungen des Bewusstseinszustandes. Wir werden irgendwo unser Gehirn und unsere Emotionen reingeführt, die uns, wie man so sagen, high machen. Wir werden irgendwie da manipuliert. Und hier kann das natürlich nicht gesehen, mein Gehirn nicht im geringsten zu einer Erregung neigt. Die waren ja da und glaubten nicht dran. Die waren überhaupt nicht davon bereit, sich von einer Massenhalluzination oder von einer Massenemotion eben bewegen zu lassen. Im Gegenteil, diese Leute verachteten ja gerade die aufgeregten und begeisterten Pilger und blieben weit weg von jedem Einfluss auf die Emotionen, die diese hervorrufen. Und diese Menschen sahen die Wunder und bezeugten sie und viele von ihnen bekehrten sich. Das ist auch wichtig. Und seither ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Ja, es ist in der Tat die unbefleckte Jungfrau, die jeden Monat seit dem 13. Mai vom Himmel herabkam, um mit den 3 kleinen Kindern zu sprechen und ihnen die Botschaft mitzuteilen. Diese Wunder, das große Finale im Zyklus der sechs Erscheinungen, ist künftig der Beweis ihrer Echtheit. Denn Gott ist wahrhaft in allen seinen Werken und könnte kein Wunder wirken, das seine betreuen Geschöpfe in den Irrtum führen könnte. Das große Sonnenwunder erscheint uns daher als ein sichtbares, greifbares, unbeschreibbares Siegel, dass Gottes Wille über den Erscheinungen Fatima und den Prophezeiungen und den schrecklichen Warnungen liegt, die zu offenbaren seine unbefleckte Mutter in die Kova da Iria kam. Nun ist es sicher sehr wichtig, dass Gott eben diese Wunder wirkt, nicht weil es für die Gläubigen notwendig wäre, sondern weil er barmherzig ist. Gott in seiner Barmherzigkeit entscheidet, auf außerordentliche Weise in der Art in die Geschichte einzugreifen, mit seiner Sehnsucht eben die Ungläubigen zu bekehren und die Menschen eben zu helfen, den Menschen zu helfen, den Kindern zu helfen. Das ist wichtig zu sehen, wenn wir eben das große Wunder eben von Fatima sehen. Also es ist wichtig für uns, wir finden die Fotos, es gibt eine ganze Reihe von, es können Sie beim Internet sehr leicht finden, die ganz klar zeigen, wie die Leute, die gegenwärtig in den Himmel, in die Sonne geschaut haben. All diese Dinge, die hier berichtet sind, sind jetzt sogar noch fotografisch eben nachzufolgen. Warum haben wir jetzt das alles so lang und breit gesagt? Weil eben es ist sehr wichtig, dass wir in dieser Überzeugung stark werden. Wenn Gott hier ein Wunder wirkt, das ganz einzig in seiner Art in der Geschichte ist, dann muss Fatima auch gemäß des Willens in unserem Leben eine Sonderstellung einnehmen. Wenn Gott solche Wunder wirkt, dann möchte er, dass alle Menschen sich zu diesem Ort oder besonders zu dieser Botschaft begeben und sie ernst nehmen und sie genauso zu realisieren, wie sie eben, wie die Mutter Gottes verlangt. Nun kommen dazu noch die wunderbaren Ereignisse nach den Erscheinungen. Die wunderbaren Ereignisse nach den Erscheinungen, das sind jetzt nicht gerade so klare, einmalige Wunder, das war einmalig. Aber es ist nicht weniger wunderbar zu sehen, was zum Beispiel geschehen ist, als die Mutter Gottes von Fatima, als Wandermutter Gottes, als Pilgermadonna jetzt durch die Welt zog. Die erste große Pilgermadonna, die organisiert wurde, ging durch Portugal hindurch. Das war ziemlich bald nach den Erscheinungen, ich glaube noch in den Ende 20er oder Anfang 30er Jahren. Und hier ist etwas von vornherein ganz wichtig. Im Jahr 1917 ist Portugal ganz und gar von der freimaurischen Regierung geführt und es sieht überhaupt nicht danach aus, dass diese Regierung irgendwann in der Geschichte das verlieren würde. Portugal ist ganz fest in den Händen der Freimaurer und die Opposition, besonders die katholische Opposition, hat in Portugal nichts zu sagen. Es gibt kein überhaupt nicht die geringste Möglichkeit, in den nächsten Jahrzehnten auf irgendeine Wende in dieser Sache zu denken. Und plötzlich, sofort nach den Erscheinungen in Fatima, schon im Jahr drauf, erleiden die Freimaurer ein Defizit in den Wahlen. Und bereits 3 Jahre nachher wird die freimaurische Regierung umgestürzt und es kommt einer der katholischsten Präsidenten an die Macht, der Professor Salazar, der dann auch Portugal dem unbefleckten Herzen weihen wird und Portugal vor dem Zweiten Weltkrieg verschont. Und alle sehen es als besonderes Wirken der Mutter Gottes von Fatima, der unbefleckten Herzen und der Tatsache, dass der Salazar eben das Land und zusammen mit den Bischöfen dem unbefleckten Herzen geweiht hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist also eine Massenbekehrung des Landes. Es ist nicht möglich, dass eine fest verankerte Regierung, die auch noch von der ganzen Welt gestützt wird und finanziell natürlich getragen wird, das ist die Weltfreimaurerei, die ja diese Freimaurerordensstelle stützt, Und die Leute, die armen Leute, die haben nicht die geringste Möglichkeit, die Fischer und die Bauern in irgendetwas was zu tun. Und trotzdem eben, das alles hilft nichts. Unsere liebe Frau antwortet auf diese Bewegung, die sich Fatima unterstellt, die sich der Mutter Gottes schenkt und verwandelt dieses Land. Und es wird für lange Zeit bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil wohl eines der katholischsten Länder in ganz Europa mit einem richtigen katholischen, einer katholischen Regierung und mit einem Aufblühen des Glaubens, das sonst selten gesehen wird. Die Wandermadonna geht auch nach Spanien, wo etwas später, in den 50er Jahren, General Franco Spanien dem unbefleckten Herzen weiht. Und Spanien eben ist auch dasselbe geschehen. Die spanischen Bischöfe sagen eben, dass der Sieg, eben der unerwartete Sieg über die Kommunisten im spanischen Bürgerkrieg, sicher mit Sicherheit ein Wunder der Mutter Gottes sei. Und anschließend eben, dass Spanien wiederum vom Zweiten Weltkrieg bewahrt worden ist, weil diese zwei Länder sind die einzigen, die bisher sich der Mutter Gottes geweiht haben, dem unbefleckten Herzen. Das sind geschichtliche Realitäten. Dann sehen wir aber auch die Mutter Gottes durch die ganze Welt ziehen. Nun, die wunderbare Geschichte, die jetzt geschieht, das ist also einmalig. Die Mutter Gottes kommt nach Amerika und dort gibt es Priester, fasziniert von Fatima, die die Blaue Armee unserer lieben Frau von Fatima gründen. Jetzt diese berühmte Blaue Armee, die praktisch von nichts entsteht, die ganz und gar aufbaut auf die Erscheinung unserer lieben Frau von Fatima und als Ziel hat, eben nichts anderes zu tun, als das zu realisieren, was die Mutter Gottes in Fatima verlangt. Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen, tägliche Rosenkranz, die 5 Sühnesamstage und eben dazu kommt noch die wunderbare Medaille, die die Blaue Armee ganz besonders verbreitet. Nun wird die Blaue Armee zur größten marianischen Bewegung in der Welt. Die allergrößte Bewegung ist die Blaue Armee, geschichtlich gesehen. Die zweite marianische Bewegung ist die Legio Mariens und die dritte ist die MI. Die Blaue Armee wird so groß, insbesondere eben in Amerika. In Amerika und in englischsprachigen Ländern ist die Blaue Armee überall verbreitet und geht dann auch in die Missionen. Die Blaue Armee zählt zu einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube 1956, nicht weniger als 25 Millionen Mitglieder. Und diese 25 Millionen Mitglieder, was machen die? Es hat in den USA nie eine Bewegung gegeben, die die USA, das ja das liberale Land in sich selber ist, versucht zu bekehren und katholisch zu machen. Und es ist auf die Blaue Armee zum großen Teil zurückzuführen, dass in den USA im Augenblick, wo die Freimaurer alles regieren, im Augenblick, wo die Regierung sich ganz klar abwendet von irgendwelchen katholischen Idealen, ganz liberal bleibt, wird in den USA eine Bekehrungswelle eingeleitet, die es nie in der Geschichte gegeben hat. Es ist wichtig, dass man das einmal weiß. Es wird in den USA werden jedes Jahr 100.000 oder manchmal 150.000, wenn Sie mal die Zahl vorstellen, Bekehrungen verzeichnet, meist von den Protestanten, von irgendwelchen protestantischen Sekten zur katholischen Kirche. Wer steht dahinter? Die marianischen Bewegungen, insbesondere die Legio Mariens und die Blaue Armee von unserer lieben Frau von Fatima. Ich habe letztes Jahr in Korea ein Exerzitien geprägt für unsere Gläubigen dort und dann haben die Leute gesprochen, ja, ich war in der Blauen Armee, ja, ich war in der Blauen Armee. Alle diese Gläubigen, die ich habe, die wir da gesehen haben, die kamen zu uns, weil sie vorher geformt worden sind von der Blauen Armee. Dann haben sie mir erzählt, dass in Korea, mitten im Land, da hat es eine Bekehrungswelle gegeben, bereits von den 50er, 60er Jahren noch bis 70er Jahren. In Asien kamen die nachkonziliären Reformen immer etwas zu spät. Und die Blaue Armee hat diesen Geist der Bekehrung, das ist das Interessante, den Geist der Bekehrung in die Herzen ihrer Mitglieder geführt. Und die sind dann hinausgegangen, haben die wunderbaren Medaillen Italien verteilt, diese blaue Armee, und haben eben diese Armee gestärkt, um diese Menschen über Fatima zu erzählen, haben die vom zweiten Chef der blauen Armee, der John Heffert, der hat ein ganz wunderbare Bücher über Fatima geschrieben, haben diese Bücher verbreitet, wo die Leute gesehen haben, mit ihren Augen, was da für Wunder geschehen waren, und haben viele, viele Leute bekehrt, sodass ganze Dörfer und Kleinstädte mitten irgendwo in Korea katholisch worden sind, nur durch die blaue Armee. Solche Sachen findet man, wenn man plötzlich mal irgendwo Exerzitien predigt. Das ist sehr interessant. Nicht nur jetzt die blaue Armee, die auf der ganzen Welt sehr, sehr große Bekehrungswellen hervorruft. Es hat nie in der Kirchengeschichte so viele Bekehrungen zum katholischen Glauben gegeben, als in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist einfach, das sieht man einfach. Das ist die Zahl der Bekehrungen im Augenblick, wo die ganze Atmosphäre freimaurerisch oder sogar kommunistisch ist, das ist einfach unverständlich. Das kann man nur auf eines zurückführen. Das ist die direkte Intervention unserer lieben Frau. Unsere liebe Frau von Fatima antwortet auf ihre Kinder, sich ihr hingeben und das tun, was die Mutter Gottes will. Das ist jetzt auch ein wichtiger Beweis vom Himmel, wie wichtig Fatima ist in der weiteren Geschichte. Nicht nur 1917, ein riesiges Ereignis, sondern im Augenblick, wo sich das in der Welt verbreitet, ununterbrochene Bekehrungen in großer, außerordentlicher Zahl. Das muss man eben auch hier festhalten. Und dann geht die Wandermutter Gottes in alle Länder der Welt. Überall, wo die Wandermutter Gottes durchgeht, sind ungeheure, menschlich gesehen, unmögliche Wunder zu verzeichnen. Insbesondere Bekehrungen. Es ist eine Erneuerung des katholischen Lebens, wo immer die Mutter Gottes durchzieht. Es gibt ja ein Buch, Le Grand Retour, die große Rückkehr, wo die Wandermutter Gottes, als sie nach Frankreich kam, und Frankreich ist ja immer das typische Land, wo die Freimaurer immer ganz besonders da sind, und in Frankreich im Augenblick, wo eben diese ganzen antichristlichen Kräfte politisch am Werk sind, geht die Mutter Gottes von Pfarrei zu Pfarrei, von Ort zu Ort, und die Wunder, die da geschehen, besonders die Wunder der Bekehrung, die Wunder der Rückkehr zum eifrigen katholischen Leben, das ist erfrischend, sowas zu lesen. Und nun eine kleine persönliche Anekdote. Als ich frisch in Gabun war, als frischer junger Missionar, bekamen wir plötzlich den Besuch eines Bischofs. Der Bischof war der Bischof von Muila, Bischof Cyriaque Obamba. Und dieser Bischof ist ein persönlicher Schüler vom Erzbischof Lefebvre gewesen. Erzbischof Lefebvre hat diesen Bischof eben geschult. Er war in seinem Seminar. Und dieser Bischof war also immer einer der treuesten Söhne vom Erzbischof Lefebvre, dankbar eben für das Große, was Erzbischof Lefebvre seinem Land und ihm persönlich gegeben hat. Selbst als damals dann unser Erzbischof ungerecht verurteilt worden ist, war die persönliche Liebe dieses Bischofs und noch drei andere gabunesischen Bischöfen immer noch da. Und dann kam dieser Bischof uns zu besuchen, gerade aus diesem Grund eben, um auch zu zeigen, dass er geistig mit uns verbunden ist. Natürlich hat er dann auch alles Neue angenommen, leider, aber in seinem Herzen ist er treu geblieben. Und dann, während dieses Gespräches, hatte ich die glorreiche Idee zu fragen: Exzellenz, könnten Sie mir sagen, was für Sie das wichtigste Ereignis in Ihrem priesterlichen Leben war? Der Bischof musste keine 10 Sekunden warten. Der hat sich nicht einmal überlegt. Das größte Ereignis war 1956. Und dann fing er an zu sprechen. Dann sagte er: Ich war Priester, ich war der Pfarrer von Lambarene. Lambarene ist die berühmte Stadt, wo der Doktor, der Albert Schweitzer, sein Dschungelspital gegründet hat. Und da waren noch viel Protestanten. Und Albert Schweitzer war auch Protestant. Und der Erzbischof Lefebvre vorher, bevor er in seiner gabunischen Zeit, war auch mehrere Jahre Pfarrer von der Mission von Lambarene. Und jetzt ist der Cyriaque Obamba Pfarrer von Lambarene, und jetzt ist der Tag, sagte er, die Pilgermadonna von Fatima kommt nach Gabun. Und dann hat er uns erzählt, ich höre ihn gerade noch, ich sehe ihn vor mir sitzen, Wir haben mit Tränen in den Augen erzählt, die Mutter Gottes wurde von einem Ort zum anderen gebracht. Wir mussten mit einer Delegation bis zur Grenze vom nächsten Ort. Und dann wurden die Mutter Gottes empfangen mit Gebeten und mit Prozession in unsere Stadt geführt. In Lambarene gab es in meiner Zeit insgesamt waren 15 oder 17% der Bevölkerung waren katholisch. Etwa 50 oder 60 protestantisch oder 40, 50 und die anderen waren heidnisch. Und jetzt begann diese berühmte Besuch der Mutter Gottes, der darin bestand, dass Tag und Nacht unzählige, die Mutter Gottes mit Blumen allem drum eben vor der Kirche aufgebaut worden ist und es war alles Prozessionen, Vorträge, Lieder, Gesänge, alles und dann alle möglichen Aktivitäten, würden wir so sagen, eben um die Leute zur Mutter Gottes. Und dann hat man ihr auch die Geschichte von Fatima erklärt, die Priester, hat man, glaube ich, sogar Kinder haben es gespielt, die Ereignisse und alles, das hat die Leute angezogen. Es war ein einmaliges Ereignis, es ist einfach die einfache Mutter Gottes von Fatima, die hergekommen ist. Und dann hat er gesagt, es ging 15 Tage. Am zweiten Abend gab es hier bei der Prozession Leute, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Das waren alles keine Katholiken. Die kamen mehr und mehr und mehr. Bis praktisch ganz Lambarene vor der Mutter Gottes versammelt war. Und wir haben alles genauso gesagt. Dann hat er gesagt, Herr Pater, ich kann Ihnen sagen, die Hand aufs Herz. Am Ende dieses Jahres in unserer Statistik 10-mal mehr Taufen wie alle anderen Jahre. Im Augenblick, als die Mutter Gottes kam und als sie wieder weg war in diesem Jahre, hatten wir nie so viele Katechumenen, die sich zur Taufe bekommen haben. Am Ende dieses Jahres, der Besuch von Fatima, unserer Lauben von Fatima, ist die Zahl der Katholiken von 17 auf 54% gestiegen. Ich meine, die Stadt Lambarene ist nicht riesengroß, aber der Bischof Obamba hat uns das gesagt, hat gesagt, ich habe sowas in meinem Leben nie mehr miterlebt. Sehen Sie, das ist eine ganz, ganz, ganz einfache Geschichte eines Landpfarrers irgendwo im Busch, im afrikanischen Dschungel. Dann können Sie sich das vorstellen, was die Mutter Gottes in Fatima in allen Pfarreien auf der ganzen Welt getan hat, wenn sie im kleinen Busch, in einem Busch solche Dinge tut. So könnten wir sehen. Leider ist das alles heutzutage nicht mehr bekannt. Das ist alles ein bisschen vergessen und verwischt. Das ist auch eine Folge von 50 Jahren modernistischer Lüge, könnte man sagen. Es gibt auch eine andere wichtiger Beweis. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Schauen Sie mal die Kinder von Fatima an. Wir haben einen kleinen Francesco, das ist ein kleiner Bub, der hat nichts Besonderes an einem Heiligen. Die Jacinta ist ein Feuermädchen, das liebt zu tanzen und die wäre sicher eine ziemlich weltliche Lady geworden, könnte man vorstellen, wenn sie so weitergemacht hätte. Die Pflege des religiösen Lebens war so groß, dass die Kinder, als sie gebeten wurden, von ihren Eltern täglich den Rosenkranz zu beten, als sie die Schafe hüteten, ging ja, wie Sie wissen, ihr Rosenkranz 3 Minuten, indem sie einfach nur die ersten 2 Worte sagten. Habt ihr den Rosenkranz gebetet? Ja, Mama. Aha, haben dann natürlich nicht gefragt. Ich glaube an Gott, Vater unser, gegrüßet sei, gegrüßet sei, gegrüßet sei. Das geht natürlich schnell, nicht? Das sieht man also, das Niveau. Die Kinder konnten kein Morgen- und Abendgebet, nur die grundsätzlichen Gebete. Also hier war keine tiefe, besondere Religiosität. Da war keine Anlage zur Heiligkeit. Auch die ganze Atmosphäre der Familien dort, das waren zwar gute Katholiken, aber keine heiligmäßigen Leute. Die Mutter, der Vater von der Lucia, der hatte einige Probleme mit verschiedenen moralischen Sachen. Die Mutter war sicher eine gutgläubige Frau, aber die Familie war nicht außergewöhnlich. Und so weiter. Und die Leute vom Dorf und natürlich das ganze Land freimaurerisch, also das war nicht ein besonderer Boten, um hier Heilige zu züchten. Und trotzdem, diese kleinen Kinder, schauen Sie, ein Kind heilig werden, schauen Sie die Kinder an. Die Kinder haben ja keine Disposition, plötzlich heroisch zu werden. Und bei diesen Kindern geschieht das. Wenn das nicht echt wäre und nicht ganz besonders wäre, hätte die Mutter Gottes so etwas nicht getan. Und das ist es, was man zum Beispiel sieht. Das ist nur in Fatima zu sehen. Die Kinder leben, besonders eben Jacinta und Francesco, die leben ja nur noch nachher etwa 2 Jahre bis zu ihrem Tod. Die Mutter Gottes hat es ja versprochen, dass sie bald sie zum Himmel nehmen würde. Und diese beiden Kinder, so ganz normal und einfach sie waren und völlig einfach normale Dorfkinder, entwickeln sich in einer kürzesten Zeit zur größten Heiligkeit, die sich in den schwierigsten Momenten bewährt. Das ist es ja. Zu einem Heroismus, der seinesgleichen sucht. Da muss eine göttliche Kraft da sein, die in einem Augenblick die Seele eines kleinen Kindes umwandeln kann, aus irgendeiner kleiner kindlichen oder kindischen Art bis zur größten Heiligkeit. Das ist auch ein Beweis der Großartigkeit von Fatima. Sehen Sie, das ist ja das, was die Mutter Gottes zeigen will. Wenn du dich meinem unbefleckten Herzen hingibst, wenn du zu mir kommst, dann siehst du, was ich mit dir machen kann. Kleine Jacinta, die besonders beeindruckt ist von der Höllenvision. Francesco, der beeindruckt ist von der Trauer Gottes, wie er sagt in seinen kindlichen Worten, dass Gott so traurig ist. Francesco in seiner kontemplativen Art, der Gott trösten will, mit allen möglichen kleinen Gebeten, Opfern und seinen vielen Rosenkränzen, die die Mutter Gottes von ihm verlangt, dass er in den Himmel kommt. Und die kleine Jacinta, die die Seelen sieht, in die Hölle zu fallen und mütterlich sie umarmt und sie will so viele möglich aus dieser Gefahr zu retten und dadurch dieselben kleinen Gebete, die Opfer, die es da sind. Jetzt, was kann ein 7-, 8-jähriges Kind und ein 10-jähriger Bub für Opfer bringen? Was können die beten? Die sind nicht in der Lage, lang zu beten. Die sind nicht in der Lage, große Opfer zu bringen. Sie sind einfach nur zu klein. Deshalb bringen sie die kleinen Opfer. Aber dann kommt's. Die kriegen die spanische Grippe. Und in jedem Augenblick, wo jeder Mensch normalerweise bei solchen Leiden anfängt zu weinen, anfängt zu brüllen, anfängt zu heulen, anfängt sich zu beklagen, da sieht man nichts bei den Kindern. Das ist alles da, das wird heroisch getragen und so heroisch, dass die Kinder gleichsam das schlimmsten Opfer, die wir nicht zu tragen vermögen, einfach aufnehmen und immer mit dem Gedanken für die Seelen, um Gott zu trösten. Und dann das Allerschlimmste, was für ein 8-jähriges Mädchen, das seine Eltern über alles liebt, die wird aus einem, natürlich die Eltern wollen das Kind retten, das Kind wird zunächst nach Santarém, die größte Stadt in der Umgebung, und am Schluss nach Lissabon selber eben ins große Spital gebracht, um das Kind vielleicht zu retten. Aber das Schlimmste, was für das Kind ist, die Eltern, die ganzen Leute, die darum sind, sind Leute, fremden Leute. Wenn sie wissen, was für ein kleines Mädchen wichtig ist, bei Mama und Papa zu sein, und Mama und Papa sind weg, ist kein Mensch mehr da, kein Freund. Das ist ein Leiden, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und diese kleine Jacinta bringt dieses Leiden. Sie weint, die Zeugen sagen es aus und dann lächelt sie wieder. Alles für die Sünde und das ununterbrochen und lässt da nicht nach. Bis zum letzten Tropfen ihres Lebens, sagen wir so. Das Heroische, dass die selig gesprochen worden sind, das ist nicht nur, weil das liebe kleine Kinder sind, sondern weil sie die Tugenden auf höchste heroische Weise gepflegt haben. Gottes und Nächstenliebe und alle anderen Tugenden. Und das kommt nicht aus einem kleinen Kind heraus. Das kommt auch nicht aus der Erziehung, die sie von Eltern hatten und insbesondere oder von der Umgebung oder von einem besten Beispiel. Das kommt einzig und allein von der Mutter Gottes, die diese Kinder geformt hat. Und nicht nur deshalb, schaut, es ist nicht so, dass jetzt die Kinder weil sie diese Erscheinungen hatten, plötzlich Heilige geworden sind. Auch die kleine Bernadette in Lourdes oder der Maximin und die Melanie, die werden auch nicht gleich Heilige. Der Maximin ist sowieso kein Heiliger geworden in La Salette. Das heißt, die persönliche Verpflichtung, sich zu bemühen, auf die Bitte der Mutter Gottes wirklich heroisch zu antworten und das nicht nur von Zeit zu Zeit, sondern voll und ganz, Tag und Nacht und nicht nur in gewöhnlicher Weise, sondern in außergewöhnlicher Weise, unter schwierigsten, wenn ich so sagen, Bedingungen, das bringt diese Kinder zu Heiligkeit. Und das ist die Kraft der Mutter Gottes. Da haben wir also jetzt Beweise vom Himmel, die sie vielleicht dazu anleiten mögen, Mensch, wenn die Mutter Gottes solche Dinge macht, das ist ja der Witz, wenn ich sage, diese Beweise, dann ist nicht nur die Folgerung, damit ist Fatima sicher echt, sondern damit hat Fatima für mich eine lebenswichtige Rolle. Denn das, was die Mutter Gottes dort getan hat, das tut sie ja auch an mir, wenn ich das ernst nehme. Und bisher haben wir wahrscheinlich Fatima nicht genug ernst genommen, weil wir es einfach nicht wussten. Die MI ist ein ähnliches einziges Wunder von Anfang an. Wir haben auch den kleinen Maximilian Kolbe, der am Anfang, wie seine Mutter Mariana sagt, kein einfacher Bub war. Also die Zeugenaussagen sagen ganz leicht, das war ein zorniger Kerl, der war zwar lieb, aber der kam jeden Abend wahrscheinlich heim mit zerrissenen Hosen, weil er sich mit jemandem gestritten hat. Weil er draufgeschlagen hat. Wenn da etwas nicht gestimmt hat, dann ist der liebe kleine Maximilian zu einem kleinen Soldaten geworden, hat sich an alle vergriffen und ging ran. Nicht? Natürlich war das oft Zorn oder Unbeherrschtheit, dass die Mutter Mariana ihn dazu bringt, zu sagen, mit großer Sorge, was wird wohl aus dir werden? Sie hat Angst, dass der Kleine eben sich völlig leiten lässt von seinen Leidenschaften und dadurch, also sie denkt, er wird mal zum großen Banditen. Denn das ist die richtige Anlage dafür. Und das sagt sie ganz ernst. Und dieser Maximilian Kolbe empfängt nun die doppelte Krone, die Vision, die einzige Vision, von der wir wissen, von seiner Mutter, wo die Maria ihm die doppelte Krone, die rote und die weiße, gibt. Und das ändert sein Leben völlig. Unter dem Einfluss der Mutter Gottes wird dieser Vulkan wird zu einem kleinen sanften Lamm, wobei der Vulkan immer noch drinnen wirkt, der dann die Kraft, die er hat, so auswirkt, damit er dieses gigantische Werk bilden kann. Also das Leben des heiligen Maximilian ist in diesem Sinn auch ein einziges Wunder des Einflusses der Mutter Gottes. Hier auch. Die Umgebung, auch als er eintritt in den Orden. Er lamentiert, als er ins kleine Seminar kommt, als er studiert. Die Situation des Franziskanerordens nach dem Ersten Weltkrieg war nicht gut. Er sagt ja, die meisten Ordensbrüder, die verbrachten ihre Zeit mit Kartenspielen und die haben geraucht, dass der Maximilian Kolbe seine Brüder bittet, bitte raucht nicht. Das war da gang und gäbe. Es gab oft, der Orden war oft ein Zufluchtsort für Faulenzer oder Leute, die nicht viel konnten in der Welt, um genug zu essen zu haben und, wie einer der Brüder sagt, schöne Schuhe zu bekommen. So sieht das aus. Und da wurde der Maximilian Kolbe nicht zur Heiligkeit angespornt. Also bekam er die Kraft von anderswoher. Und es ist immer die Immaculata. Es ist das Leben, das wir auch bereits während der Tischlesung eben sehen werden. Deshalb möchte ich darauf nicht weiter eingehen. Aber es ist auch wichtig, die Emmy, die er gegründet hat, im Jahre 1917. Er sagt es ja dann selber, die 5 ersten Jahre, das war doch nur eine einzige totale Katastrophe. Alles hat danach ausgesehen, dass das ein Traum ist von einem Verrückten. Und das haben ihm alle ins Gesicht geschmiert, könnte man sagen. So dass der arme Kerl, also da musste schon also wirklich entweder total verrückt sein oder tiefgläubig, damit er da festgehalten hat und nicht aufgibt. So, er beginnt das zu gründen, er tut mit Feuereifer die ersten Freunde da herumzuscharen und ein paar Wochen später kriegt er die Tuberkulose. Tuberkulose in jeder Zeit ist eine Krankheit, die pardoniert, da gibt's keine Möglichkeiten. Der Mann ist dem Tode geweiht. Und da kriegt er die Tuberkulose, kriegt sofort den Order von den Oberen, du kannst die ML schon mal vergessen. Geh mal und versuch dich ein bisschen zu heilen. Da darf er nichts sagen, gleich nach der Gründung. Dann kann natürlich das Ding sich nicht ausweiten, denn die anderen, die wissen ja selbst, sie haben diese Art ja nicht, die ließen sich ja von ihm anstecken. Jetzt darf er nichts mehr sagen. Und so langsam aber sicher gucken die anderen auf ihn. Ja, Maximilian, du bist halt ein bisschen komisch, ne? Siehst du ja, das, was du dir da träumst, weißt du, hör mal, das sind die Feinde der Kirche. Wir haben sie ja gesehen. Sie sind Millionen, sie haben alles Geld, sie haben allen Einfluss. Und du, kleiner Maximilian, mit deinem kleinen, lieben Lächeln möchtest du jetzt die große Armee der Mutter Gottes, so ungefähr, und so haben sie ihn betrachtet. Ein kleiner, unschädlicher Verrückter. Und dann kriegt er die nötige Kraft, darf wieder anfangen, er wird zum Priester geweiht, er liest die erste heilige Messe hier zu Füßen unserer lieben Frau an San Andrea della Frate, darf zurück nach Polen und mit Feuereifer legt er sich rein ins Ding. Die Brüder drumherum, was macht denn dieser Verrückte hier? Er muss Unterricht geben, weil er die Doktorentitel hat. Und dann in seiner Freizeit schart er die Leute um sich herum. Und obwohl er nur noch ein Drittel von einer Lunge hat, erzählt er, wir müssen die MI gründen, die Ritterschaft der Unbefleckten, sie, die Mutter Gottes, die wird das führen. Und er sammelt die Leute um sie herum. So sehr, dass der italienische Saal im Kloster von Krakau überfüllt ist, wenn Maximilian einen seiner Vorträge hält. Das geht 3 Monate. Er hat schon eine Liste, er hat schon fast 1000 Ritter aufgenommen. kriegt er den Tuberkulose-Anfall und wird eineinhalb Jahre freigesetzt, kommt in ein Sanatorium und darf nur leiden, darf nichts fast machen. Und trotzdem das Ding überlebt, er kommt zurück, wenn er ein bisschen Kraft hat, wird er zurückkommen, fängt er wieder an. Die anderen Brüder sagen alle, der spinnt total. Die geben ihm alle möglichen Namen, der Bruder Marmelade und weiß ich was alles, weil er der Schleicher, weil er so komisch laufen muss, damit er seine Lunge nicht verletzt, wenn er sowas sagt, oder weil er nur flüstern kann. Die unmöglichsten Anklagen ihm gegenüber, ihn halt für einen Verrückten zu bezeichnen. Und dann beginnt er 1922, der Totalverrückte, und sagt, es sind schon so viele, wir müssen eine kleine Zeitung haben. Da haben die Oberen wirklich geschaut. Was? Wir sind in der Weltwirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg. Das gibt doch gar nichts. Und tatsächlich kriegt er das Geld zusammen, um die erste Nummer des Ritters der Immaculata zu drucken. Und dann die zweite Nummer, obwohl kein Geld da ist. Und die dritte Nummer. Und dann, nachdem das alles doch aufblüht, 1922, wird er entsandt. Krakau, die können den nicht mehr vertragen. Geh, verschwind. Und dann haben sie ihn nach Grodno geschickt. Grodno ist das Ende der Welt für einen Polen. Da ist also wirklich, das ist praktisch am Ende von allem. Da ist ein Kloster, da ist viel Platz und haben sie ihn dahin befrachtet. Einen Koffer hat er gehabt, ein Köfferchen. Sie waren zu dritt. Ein Bruder, der Albert, und ein Postulant. Und dann gehen sie nach dieses Grodno. Ich mache es ganz kurz. 1922. 1922 bleiben sie in Grodno. Das Ding wächst. Die Maschinen werden gekauft. Interessierte Brüder kommen dazu. 1926 sind es bereits 23 Ordensbrüder, die sich ganz der Immaculata weihen wollen, und die Zahl des Ritters der Immaculata ist bereits auf 60.000 gestiegen. Wieder alles erwarten. Das Geld gekommen von irgendwoher, der hatte nie Geld in den Taschen, hat es trotzdem immer geklappt. 1927 wird er vom Kloster rausgeschmissen. Die ganze Klosterinsassen machen eine Revolution und sagen, wir können diese Verrückten hier nicht mehr aushalten. Dann muss er irgendwas suchen und findet durch die Forschung ein Stück Land in der Gegend von Warschau und fängt dort die Stadt der Immaculata an, die Stadt der Unbefleckten, Nepokalanov. Er fängt an, ist reines Stück Land, baut drei Baracken, eine für den Herrgott, eine für die ganze Arbeit, für die Maschinen und alles drum, eine für den Rest. Und drei Holzbaracken, wo der Wind hinein pfeift im Winter, und die Brüder kommen. Erstens, 1927 sind es 24 Brüder, die anfangen, und 1939, am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, hat er schon so viel gebaut, dass es fast 1000 Insassen sind. So ein Kloster hat es seit den Zeiten vom heiligen Bernhard im 12. Jahrhundert nie mehr gegeben. So viele Berufungen in so kurzer Zeit, das ist menschlich möglich. Das ist auch in der Geschichte der Kirche einzig, wirklich einzig. Und der Bruder, der da ist, ja, der muss ja alle paar Jahre irgendwo in ein Sanatorium, um seine Lunge auszuheilen. Das ist ja der Witz. Und wenn er gerade im Augenblick, wo er die Stadt der Immaculata richtig im Aufblühen ist, da fragt er seine Oberen, ich sehe, dass Sie Missionare brauchen, können ich bitte auch nach Missionar werden und ich möchte nach China oder Ostasien. Jetzt baust du das gerade auf. Ja, das ist gut. Ich habe meinen Bruder, der kann das weitermachen. Das geht schon. Ich kann irgendwo anders anfangen. Kannst du Japanisch? Nein. Hast du Geld? Nein. Aber die Mutter Gottes wird dafür sorgen. Die Oberen, die haben nicht mehr geschlafen. Wo sie wenn der Maximilian gekommen ist, haben sie schon entsetzt geschaut, was er jetzt wieder will. Und dann wurde er Erlaubnis gegeben, nach Japan zu gehen. Hat sofort eine Stadt der Immaculata gegründet. Das ist eine eigene Geschichte, die ich gerade eben miterlebt habe, gerade jetzt vor 5 Tagen oder einer Woche, wo ich dort war. Und wenn Sie da diese Geschichte da sehen, wo das losgeht, wo die in einem kleinen Haus waren, dann ist das Dach runtergekommen und dann sind sie mitten im Schnee aufgewachsen und haben gesagt, jetzt ist es aus, jetzt gehen wir irgendwo anders hin. Na, der Bruder Zeno hat das billigste Stück, das ganze Stück Land in der ganzen Stadt gefunden. Aber das war so. Das Stadtland war so und es wollte keiner kaufen, weil es ein Friedhof für Tiere war. Und da wollte keiner von den Japanern das nehmen, weil sie abergläubisch sind. Das hat er gekauft. Und alle haben gesagt, Maximilian, du spinnst völlig. Wie kann man hier sowas bauen? Und dann an diesem Ort. Das ist wirklich Nagasaki. Das ist die Stadt. Hier ist der Hafen. Hier ist die Post. Und wir sind 4 Kilometer von der Post. Und es ist nicht jemand, wir sollen zu Fuß das Zeugs dahin bringen. Maximilian, das ist völlig verrückt. Das ist anti-apostolisch, was du da machst. Nein, da müssen wir hin. Und als 1945 die Atombombe runterging, war das der einzige Ort von ganz Nagasaki, der von der Zerstörung bewahrt worden ist, weil da hinter einem Berg Hikkosan gebaut worden ist. Die Atombombe fiel hier, dann ist dieses Bergchen und dann hinten dran ist das letzte Stück von Nagasaki und da haben wir die Stadt der Unbefleckten. Unmöglich. Also es ist einmalig. Und dann sehen Sie diesen Aufbau, verstehen Sie? 4 Millionen Mitglieder. Aus den verschiedensten Ländern. 4 Millionen Ritter der Immaculate in den besten Zeiten. Die Kraft dieser Brüder nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Tod, heroischen Tod von Maximilian Kolbe, dann wird die Stadt der Unbefleckten zum geistlichen Zentrum von fast ganz Polen. Der polnische Katholizismus nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kommunistenherrschaft, das haben wir alle vom Westen immer mit großer Freude verfolgt, als wir zum ersten Mal da war ich frisch im Seminar, da gingen Leute von der Bruderschaft, nahmen an der Wahlfahrt von Częstochowa teil und haben dann gesehen, wie die vielen Leute so katholisch sind, wie die fest glauben. Und der Kommunismus, das einzige Land, wo der Kommunismus eben nicht Fuß fassen konnte, weil die Leute zu katholisch waren. Und ein großer Teil eben dieser Kraft, dieser geistigen Kraft, kommt von der MI, die überall gegründet war. Durch den Maximilian Kolbe. Das war praktisch die große geistliche Kraft, aus der die vielen Gläubigen geschöpft haben, um eben auch gegen die Kommunisten dazustehen und sich nicht runterkriegen zu lassen. Sonst so etwas hat es nicht gegeben. Und dann auch die MI in verschiedenen anderen Ländern. Ich habe schon wieder viel gesprochen. Aber das Letzte ist, genauso wie bei den Kindern von Fatima oder bei Maximilian Kolbe, da hat man auch gesehen die innere Wandlung der Brüder zur Heiligkeit. 18 Brüder wurden selig gesprochen, eben dadurch, dass sie ihr Leben hingegeben haben, wie der Maximilian Kolbe im Zweiten Weltkrieg. Und viele andere. Wir sehen heroische Gestalten, die tatsächlich wirklich so kleine Brüder waren. Zum Beispiel der Zenon Zebrowski, das war der Bruder, der mit dem Maximilian Kolbe nach Japan ist. Einer der ersten. Und der Zenon, der war nicht besonders gescheit und er war sehr egoistisch. Der hat gesagt, tatsächlich, warum bist du zu uns gekommen? Ich habe gesehen, als ich in den Ritterdamer kam, habe ich gesehen, dass alle Brüder ganz glänzende Schuhe tragen. Und weil ich auch einmal glänzende Schuhe haben wollte, bin ich zu ihnen eingetreten. Das war der Grund. Und können Sie sich vorstellen, was da also die Motivation war? Und das war wirklich das Kreuz von Maximilian, der Zenon, der hat keine Probleme gehabt. Die haben alles gemeinsam gehabt. Und dann hat der Zenon, wenn er ausgegangen ist, haben wir sich immer die Schuhe von Maximilian gekauft, weil das die besten Schuhe waren, und hat seine eigenen Maximilian hingestellt, die alle durchlöchert waren. Oder der Zenon Zebrowski, der hat also kein Problem gehabt. Der musste einfach die Schuhe, zum Beispiel die Schuhe, die tut man Wasser, wenn sie nass sind, da tut man Papier rein, damit es trocknet, nicht? In die Schuhe. Dann hat er die Schriften von Maximilian Kolbe, die er vorbereitet hat, von seiner Universität oder für Vorträge zu lesen, hat er es gefunden, hat nicht richtig geschaut, hat es zusammengeballt und die Schuhe getragen. Und der Maximilian Kolbe hat seine Schriften gesucht und hat die dann in den Schuhen kaputt gefunden, nicht? Und musste also mit Elses Geduld diesen Zenon ertragen. Und es war ein schwieriger Charakter. Der ging also manchmal war ziemlich cholerisch und so weiter. Der Zenon Zebrowski sagt selber, diese Jahre mit Maximilian Kolbe haben mich völlig umgewandelt. Und er wurde zum Hero von Japan. Als der Zweite Weltkrieg fertig war, ist der Zenon Zebrowski, dieses Brüderlein, das in seinem Leben nie richtig Japanisch gesprochen hat, hat Hunderttausenden, wenn nicht von Millionen von Japanern Häuschen gebaut, das Essen kommen lassen und war praktisch der große Helfer der ganzen Armen durch die Atombomben, durch den verlorenen Krieg bedrängten Japaner. Hat er getan und ist als heiligmäßiger Bruder in den 80er Jahren gestorben. Und solche Dinge von nichts, schwierigste Charakter, und die werden Heilige, und sie sagen durch die Immaculata. So, sehen Sie, Warum sage ich das? Der Beweis vom Himmel. Man könnte natürlich noch vieles hinzufügen, denn diese Geschichte von Fatima, aber auch von der Emmy, diese herrlichen Wandlungen und alles, was da geschehen ist, sei es politisch, Fatima, sei es persönlich, sei es im Leben eines Ordens, sei es im Leben von Familien, sei es in der Bekehrung von, weiß ich was, für Leuten, aus verschiedenster Weise. Ich meine, das müsste uns jetzt alle mal dazu hinführen, und zu sagen, Mensch, was wir glückliche Leute sind, was wir privilegiert sind, das ist der Beweis vom Himmel. Wenn so ist, dann muss jetzt eine Entscheidung kommen. Die Entscheidung besteht darin, ich muss mich jetzt hier wirklich der Mutter Gottes unterordnen. Sie will, dass ich jetzt hineingehe in das große Geheimnis dieser von ihr gegründeten Bewegungen oder dieser wunderbaren Interventionen vom Himmel, für mein Heil und das Heil der Meinen. Das ist der Vorsatz, den Sie vielleicht dadurch eben jetzt nehmen werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freu dich, du Himmelskönigin. Halleluja. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Halleluja. Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria. Halleluja. Lasset uns beten. O Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Gib, dass wir durch die unbefleckte Jungfrau Maria die Freuden des ewigen Lebens erlangen mögen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. O Herr, gib den armen Seelen im Fegfeuer die ewige Ruhe.
Und das ewige
Herr, lass sie ruhen im Frieden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Die